Kritisch, feministisch,
antirassistisch, utopisch,
subversiv, alternativ,
aktuell, antikapitalistisch,
intersektionell,
queer,
international,
kämpferisch,
autonom,
revolutionär. Info Lora 97,9.
Montag bis Freitag 18 Uhr. Info Lora.
Hallo Leute, es ist der 8. Februar und ihr hört das Info am Donnerstag auf Radio Lora. Natürlich auf 97,5 MHz und heute sind wie immer im Studio für euch
Honey
und Nani und schön hört ihr zu.
Heute beginnen wir in Gedenken, denn Nani war an der Commemoration letzten Dienstagabend. Wir werden eine Rede von der Veranstaltung hören. No more deaths at sea. In den Kurznews lesen wir einen Kommentar zum 300. Tag Krieg im Sudan. Wir berichten von dem NSU 2.0 Prozess, der eingestellt wurde, und der Verstrickung von Faschismus und dem Staat und wie der Kampf für Gerechtigkeit und gegen Faschismus auch mit Hanau zusammenhängt. Dabei hören wir auch noch einen Beitrag von Simin Javabre. Zuletzt berichten wir in den Kurznews vom Marsch für die Freilassung von Abdullah Öcalan, welche nächste Woche in Basel beginnt und in einer Großdemonstration in Köln endet. Im heutigen Fokus steht ein Interview mit zwei Personen von Picket Asyl. Nani hat heute Nachmittag im Studio ein Gespräch mit ihnen über ihre Arbeit, Organisation und politischen Organisationen in Bezug auf das schweizerische Asylverfahren oder Asylsystem gesprochen. Zuletzt wie immer eine kurze Agenda und zwischendurch Musik, die wir heute noch nicht im Vorhinein ausgewählt haben. Das heißt, ihr seid live dabei bei der Liedfindung dieser Sendung. Und falls ihr vergangene Sendungen und die Bobs, die wir da gehört haben, nachhören wollt oder einfach ein bisschen stöbern wollt, worüber wir so berichten oder einige unserer Zusammenschnitte für beispielsweise das 40-jährige Jubiläum vom Lora euch nochmal reinziehen wollt, dann tut das mega gerne auf Spotify, Soundcloud und lora.ch. Schön, hört ihr zu. Radio Lora, wir erinnern und gedenken kämpferischen, widerständigen, internationalistischen Menschen und Aktionen.
Letzten Dienstag war die Commemoration am Bürkliplatz und ich war da und wir hören jetzt gleich eine Rede. Und doch bevor wir das machen, lesen wir noch einmal vor, was die OrganisatorInnen mit dieser Commemoration erreichen wollen und woran wir uns erinnern und wogegen wir kämpfen. Ich zitiere sie: Grenzen töten, so auch am 6.2.2014 bei El Tarajal in Marokko, als spanische GrenzbeamtInnen 14 Menschen getötet haben, die die spanische Exklave Ceuta zu erreichen versuchten. Seither treffen sich jedes Jahr am 6. Februar Hinterbliebene und solidarische Menschen, um bei Commemorations gemeinsam Erinnerungen aufrechtzuerhalten, zu trauern, ein Ende der tödlichen Grenzen und Gerechtigkeit einzufordern. Für jene, die ihr Leben verloren haben, für die Vermissten, für die Überlebenden und für die, die sich noch auf den Weg machen werden. Die Trauer, aber auch der gemeinsame Kampf und die Solidarität sollen an diesem Tag Grenzen überschreiten. Von El Tarajal bis nach Zürich, die Commemoration ist ein doppeltes Versprechen. Diejenigen nicht zu vergessen, die ihr Leben gelassen haben, und die Grenzen zu bekämpfen, die sie getötet haben. Kein Vergeben, kein Vergessen. Und jetzt hören wir die Rede von der Commemoration. wenn es dann gehen würde. Aber irgendwie hört man nichts. Das ist jetzt schwierig. Wir sind alle ein bisschen verwirrt. Ha! Das ist halt immer ein bisschen schwierig mit dieser Technik. Ich weiß jetzt gar nicht.
Jetzt ist gut.
Jetzt ist gut. Aber wir hören es im Studio nicht.
Ich höre.
Versucht von der marokkanischen Küste.
Wir werden mit einem kurzen Redebeitrag beginnen. Und dann hören wir uns einen musikalischen Beitrag an und werden dazu die Himmelsverteidigung und gedenken den Opfern dieses Krieges. Wir haben uns heute hier versammelt, um der Opfer vom 6. Februar 2014 zu gedenken. An diesem Tag haben mehr als 200 Menschen versucht, von der marokkanischen Küste zum Strand Tarajal in der spanischen Exklave Ceuta zu schwimmen. Um zu verhindern, dass sie auf spanisches Gebiet gelangen, hat die Guardia Civil Anti-Riot-Ausrüstung wie Tränengas und Gummischrot gegen die schwimmenden Menschen eingesetzt. Die marokkanischen Soldatinnen, die zugegen waren, haben die Menschen, die vor ihren Augen ertranken, nicht gerettet. 15 Leichen wurden auf der spanischen Seite geborgen, Dutzende weitere verschwanden. Die Überlebenden, die es nach Spanien schafften, wurden nach Marokko zurückgeschafft und auch unter ihnen gab es in der Folge weitere Todesopfer. Seither sind 10 Jahre vergangen. 10 Jahre, in denen die Anzahl Todesopfer und Vermisster stetig gestiegen ist. Im Mittelmeer, auf der Route zu den Kanarischen Inseln, an den internen Grenzen der EU, im Channel zwischen Frankreich und Großbritannien, an den Grenzen im Osten entlang der Balkanroute, aber auch an den externalisierten Grenzen in der Sahara und vielen anderen Mobility Trajectories, also Routen der Bewegungsfreiheit. Das Grenzregime hat seine zynische Seite auch in den letzten beiden Jahren wieder mehrfach gezeigt. So in der Nacht vom 25. Februar 2023, als nur wenige Meter vor der Küste von Cutro 94 Menschen starben und mindestens 11 weitere verschwanden, während Frontex und die italienischen Behörden tatenlos zuschauten. So am 14. Juni 2023, als vor Pylos in Griechenland mehr als 600 Menschen verschwunden sind. So auch am 23. April 2022, als ein Boot mit mehr als 90 Leuten vor der libanesischen Küste gesunken ist, wo es auch heute noch viele Vermisste gibt. So auch am 24. Juni 2022 in Melilla, als mindestens 37 Menschen getötet wurden, als sie versuchten, den Grenzzaun zwischen Marokko und Spanien zu überwinden. Es gibt noch viele weitere Beispiele, die alle aufzuzählen, aber den heutigen Rahmen sprengen würde. Während dieser 10 Jahre seit dem Massaker haben Organisationen und Familien und andere, die sich für Bewegungsfreiheit für alle einsetzen, nicht aufgehört, Wahrheit und Gerechtigkeit für die Opfer zu verlangen und die direkte Verantwortlichkeit dieses Grenzregimes dafür hervorzuheben. Und dabei wurde aber nicht vergessen, die Verwandten und Geliebten in ihrer Suche nach den Vermissten und der Identifikation und in der Identifikation der Opfer zu unterstützen. Der 6. Februar wurde gewählt als stellvertretendes Datum, an dem jedes Jahr dezentrale Commemorations an unzähligen Orten stattfinden, um so die Kämpfe zu verbinden, die rund um die Welt und jeden Tag stattfinden, um die tödliche Gewalt der Grenzregimes dieser Welt anzuprangern und um Wahrheit und Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die Opfer dieser Grenzen zu erlangen. Migrate to live, not to die. Freedom of movement for all.
robe écarlate, vêtu de sa robe maculée, fait son funeste défilé. Des yeux en cru ont vomi trop de tristesse. L'humanité s'est effilée. Dans l'armoire de ma mémoire hurle cette infamie, cette infâme plaidoirie de haine, d'injustice et de honte. Dans l'armoire de la mémoire de l'humanité se bousculent des corps en perdition, des âmes en errance. Tradition malsaine oblige, hantait son humanité. Ils ne sont pas du bon côté de la barrière. L'écume des vagues fait pleurer des cœurs. Le mien, j'aimerais le forger entre le marteau et l'enclume. Au-delà des chiffres, il y a des mondes qui s'éteignent. Des mondes qui s'évaporent pendant que les seigneurs de ce monde s'étreignent et se bécotent. L'espérance qu'on étrangle, l'espoir qui se mange à chaque naufrage des millénaires de régression, qui perd à l'addition. Des pans entiers de notre histoire anéantis, pendant que les nantis choisissent de regarder ailleurs, qui perd à l'addition. Au-delà des chiffres fantoches, il y a l'ombre d'une mère dans l'antre de la mer, le fantôme d'un fils qui hante les murs de pierre, une prière obsolète qui n'a pas brisé les cœurs. Sur un poteau perdu quelque part entre deux camps, perdurent des gouttes de sang pas très anonymes, d'un mari qui plus jamais n'embrassera sa bien-aimée. Un morceau d'âme apatride qui flotte sur les eaux. Le souffle coupé d'une sœur agrippée à un grillage de l'autre côté de la mer. Une mère attend. Une mère attend. Le temps d'une larme, le temps d'un sourire qui ressuscitera ses entrailles. Un père espère. Au-delà de vos chiffres fantoches, il y a des vies. Il y a une mère, une sœur, un père, un fils, un frère, un ami. Au-delà des chiffres.
Wir kommen zu den Kurznews und beginnen gleich mit Sudan, kleiner Kommentar, 300 Tage Krieg. Heute ist der 300. Tag des Kriegs im Sudan, wo düstere Statistiken ein erschütterndes Bild zeichnen. Heute stirbt alle zwei Stunden mindestens ein Kind im vertriebenen Lager Samsam in Nord-Darfur. Heute sind mehr als 10,7 Millionen Menschen aufgrund des Konflikts vertrieben, was den Sudan zur weltweit größten internen Vertreibungskrise und zur größten Kindervertreibungskrise macht. Heute sind durch einen totalen Internet- und der totale Stromausfall im Internet und in der Telekommunikation isoliert heute über 46 Millionen Menschen von der Welt und verschärft die Probleme. Heute steigen die Raten der postpartalen Depression inmitten dieser Unruhen sprunghaft an. Heute, an jedem Tag, ist es unerlässlich, in den Sudan zu blicken und aufzuzeigen, was geschieht.
Genau, das ist ein kleiner Kommentar, den wir auf Instagram bei einer Freundin gefunden haben. Der Text war auf Englisch und wir haben den mit DeepL übersetzt. Vielleicht hat es ein bisschen geholpert, aber ich glaube, die Message ist rübergekommen. Deutschland, Verfahren NSU 2.0 eingestellt. Veranstaltungshinweis in der Schweiz und ein Kommentar zu Hanau. Jugendinfo berichtet, dass die Ermittlungen gegen den Polizisten Johannes S. und seine Kollegin mit dem Vorwurf, am NSU 2.0 beteiligt gewesen zu sein, im Dezember eingestellt wurden. Die sogenannte NSU 2.0-Drohserie begann im Sommer 2018 zunächst mit Drohungen gegenüber der NSU-Opferanwältin Seda Bashai Yildiz und dann auch weiteren Betroffenen. Die Beweislast gegen den Polizisten ist jedoch groß, schreibt Jugendinfo. Johannes S. war für seine rechtsextreme Gesinnung bekannt und befand sich mit anderen KollegInnen im sogenannten Idioten-Chat. Dazu gibt es auch auf YouTube Videos, wo das aufgedeckt wird, falls euch das interessiert. Und in diesem Chat wurden unter anderem rassistische und andere menschenfeindliche Inhalte geteilt. Ein Beispiel dafür, es echt eklig, ist seine Hochzeitstorte, in der er in SS-Uniform dargestellt wurde, mit dem Zeichen des in Anführungszeichen Obersturmbannführers, so wie sich auch der NSU 2.0-Schreiber nannte, aber irgendwie scheint das das Gericht oder wer auch immer nicht so zu interessieren, obwohl eben all diese Indizien da sind und das auch überprüfbar ist oder eben es so diese Ähnlichkeiten gibt, wurde jetzt dieser Prozess oder dieses Verfahren eingestellt. Die Verfahrenseinstellung ist für Bashai Yildiz und ihre Anwältin nicht verständlich und sie haben Beschwerde eingereicht. Sie kritisieren auch, dass der Betroffenen Bashai Yildiz nicht einmal Akteneinsicht gewährt wurde, was sehr komisch ist. Aber man weiß ja, Justiz schützt Polizei, Polizei, Staat, Justiz, alle im selben Boot. Und falls euch dieses Thema weiter interessiert, gibt es einen kleinen Veranstaltungshinweis. Lotta Basel lädt nämlich ein, nächsten Dienstag, dem 13.02., zu einer Veranstaltung namens «Den NSU-Komplex zerschlagen». Das klingt gut. Zur Einladung schreiben sie, Zitat, am 19. Februar 2024 jährt sich das rassistische Attentat von Hanau zum vierten Mal. Zum Jahrestag des Gedenkens wollen wir zusammenkommen und darüber diskutieren, wie wir unsere Organisierung und Vernetzung stärken können gegen die erstarkenden rechten Strukturen. Hanau ist kein Einzelfall. Die Kette der Gewalt, die nach Hanau folgte, ist nicht neu. Rassistische Täter-Opfer-Umkehr bei den Ermittlungen und der Berichterstattung, behördliches Pfuschen, verhindernder Aufklärung, auch die faschistischen Anschläge der NSU und die darauf folgende rassistische Polizeiermittlung zeigen genau dieses Bild. An der Infoveranstaltung spricht Stevo von der Initiative Herkeshin Meydan, das heißt auf Deutsch Platz für alle, über die rassistischen und antisemitischen NSU-Morde in Deutschland, über Nazis und ihre staatlichen Verflechtungen, über den Widerstand dagegen und darüber, wie wichtig es ist, sich aus der betroffenen Perspektive und mit Betroffenen zu organisieren. Zitat Ende. Ich finde, das klingt richtig, richtig toll. Und falls ihr am 13.02. flexibel seid oder noch nichts geplant habt, findet dieser Input und die anschließende Diskussion um 9 Uhr im Casco statt. im Raum Warteck, das ist am Burgweg 15 in 4058 Basel. Und da wir schon über Hanau sprechen, das ja auch angesprochen wird in dieser Veranstaltung, möchten wir hier auch noch Simin Djawabré zu Wort kommen lassen. Djawabré spricht in einem Video, welches auf Instagram veröffentlicht wurde, im Rahmen ihrer Videokolumnen bei Jacobin Magazin. Und das ist so ein bisschen auch ein, also wir hören das jetzt dann gleich und wir werden auch noch viel sonst über Hanau berichten, auch weil Leute vom LoRa an die Demonstration gehen am 17. in Hanau und das sicher auch noch ein bisschen ein Sonderprogramm erhalten wird. Ja, vielleicht musstest du noch mal neu laden, dass wir es von Beginn an hören können.
Seither skandieren wir.
Ja, das ist... Genau. Also das könnt ihr sonst auch... Bei Jacobin macht Simin Djawabré immer wieder so diese Online-Kolumnen, diese Videokolumnen. Und jetzt hören wir die.
Bald jährt sich zum vierten Mal der Anschlag in Hanau, bei dem ein polizeibekannter Rechtsextremer 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordete. Seither skandieren wir, Hanau ist kein Einzelfall. Nicht erst seit Hanau lernen wir die Geografie Deutschlands über rechten Terror kennen. Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, Hamburg, Leipzig, Halle, Dresden, Chemnitz. Die neuen Deportationspläne nehmen dabei nur das Schlusslicht eines rassistischen Normalzustandes an, der vor allem staatlich vermittelt wird. Von medialer Hetze über migrantisches Leben auf der Sonnenallee zu den neuen Rückführungsgesetzen und das Ackern vieler migrantischer Arbeitenden ohne Arbeitsschutz auf Bau-, Spargelfeldern oder outgesourced in der Pflege. Rassismus ist so etwas wie die Legitimierung staatlicher Sanktionierung zur Einteilung in und Produktivmachung von verwertbar und unverwertbar gemachtem Leben bis zum frühzeitigen Tod. So waren es die staatlichen Kriminalisierungen, die Shisha-Bars als migrantische Orte zu Orten unverhältnismäßigen Polizeikontrollen machten, sodass diese polizeilich und medial als Gefahr markiert und gesellschaftlich stigmatisiert wurden und für den Täter dadurch als Bedrohung erschienen. Es war die aktive Inaktion der staatlichen Sicherheitsbehörden, die den Täter schon kannten und dennoch kein Interesse daran haben, einen Handlungsbedarf gegen rechts zu etablieren. Es war die Verwehrung medizinischer Versorgung vor Ort, solange keine Ausweise an den Verletzten gefunden wurden, die Tod zusätzlich ermöglicht hat. Und es waren die polizeilichen Kriminalisierungen selbst, die dazu führten, dass Menschen überhaupt ermordet werden konnten, wenn der Notausgang der Shisha-Bar Arena in Hanau auf polizeiliche Anordnung hin versperrt war während des Anschlags, damit bei vorherigen Razzien keine Besuchenden gehen konnten und so ein Fliehen beim Anschlag verunmöglicht wurde. Schnell wird klar, dass die staatlichen Institutionen selbst allzu oft Teil der Gefährdung sind und nicht des Schutzes. Migrantisches Leben wird staatlich als Gefahr markiert, festgesetzt und darüber flexibel kontrolliert. Das gilt in Hanau, wenn junge Menschen den Raum buchstäblich nicht verlassen können, genauso wie wenn Menschen in Lagern festgehalten oder im Mittelmeer organisiert sterben gelassen werden. Eine Geografie rechten Terrors ist eine, deren Bedingungen durch Polizeiposten markiert, durch Paragraphen abgesichert und durch mediale Hetze verbreitet wird. Dadurch sind es insbesondere Migrantinnen, die in diesem Land ohne Arbeitsschutz und Rechte auf den Spargelfeldern ackern, die Häuser bauen oder die Menschen pflegen. Kapitalismus braucht Ungleichheit und Rassismus als eben Legitimierung dieser staatlichen Regulierung versichert diese. Mord durch Rechtsextreme wird damit zur Ableitung eines staatlichen Rassismus und seiner Konjunkturen und stellt keinen Einzelfall oder Abweichung dar, sondern ist Konsequenz einer rassistischen Maschinerie, die Menschen in unterschiedlichen rechtlichen Stati hält, um sie für sich produktiv zu machen und in Abhängigkeit zu stellen. In Hanau wurden Menschen auch ermordet als Teil einer Klasse, die ausgebeutet und kriminalisiert wird. Deswegen ist es wichtig, sich nicht nur dem Protest gegen die AfD, sondern sich auch der antirassistischen Bewegung anzuschließen, die auf die Verbindungen dieser Verhältnisse hinweist. Wir dürfen nicht nur Hand in Hand gegen rechts stehen, sondern müssen es Schulter an Schulter gegen einen Staat, der erst die Bedingungen dieses Mordens stellt. Zu erinnern wird damit ein Akt des Widerstandes. Denn was unsere Orte von Hanau trennt, ist lediglich der Zufall. Geht raus am 19.02. in eurer Stadt zum antirassistischen Kampftag. In Erinnerung an Said Nezar Hashemi, Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Belkov.
So, und weiter geht es. International Marsch für die Freiheit von Abdullah Öcalan. ANF berichtet dazu, dass am Samstag, dem 10. Februar, in Basel ein internationalistischer Marsch stattfindet, respektive beginnt, für die Freiheit von Abdullah Öcalan. Das Finale ist eine europaweite Demonstration am 17. Februar in Köln. Deshalb hier auch eine kleine Side-Note, dass international dazu eingeladen wird, an der Demonstration in Köln am 17. teilzunehmen. ANF berichtet, dass eine der OrganisatorInnen, die Katalanin Nora Merino ist. Seit 2017 finden in Europa jeden Februar lange Märsche für die Freiheit von Abdullah Öcalan statt. Nora Merino ist in der Genealogiearbeit aktiv, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, und nimmt an dem internationalistischen Marsch teil. Zu den Vorbereitungen und dem Ablauf der Aktion teilte sie mit, dass in diesem Jahr knapp 200 InternationalistInnen aus Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz, Katalonien, aus dem Baskenland, Portugal, Slowenien, Mazedonien, der Slowakei und England teilnehmen werden. Die kurdische Gemeinschaft, die kurdische Gemeinde in Genf, mobilisiert beispielsweise auch für die Demo und kündet an, dass sie am 17. Februar in Köln sein werden. Und das Ziel ist, die seit 25 Jahren andauernde Gefangenschaft von Abdullah Öcalan soll beendet werden. Dafür gehen Menschen weltweit auf die Straße. Und es gab und gibt auch immer wieder Infoveranstaltungen zum Thema. Und Nora Merino sagt der ANF gegenüber, ich zitiere sie hier, alle Menschen, die für Freiheit eintreten, sollten unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Alter an der Demonstration teilnehmen. Die physische Freiheit von Abdullah Öcalan ist auch unsere Freiheit. Wir müssen beharrlich sein. Deshalb sollten alle am 17. Februar nach Köln kommen. Zitat Ende. Und in Bezug auf internationalistische Solidarität schreibt ANF, dass der Zweck der Demonstration in erster Linie sei, für die Freilassung von Abdullah Öcalan einzutreten. Aber es geht nicht nur um die Freiheit einer Person, denn Kämpfe müssen verbunden werden und die Repression gegen eine Person ist auf eine Art und Weise Repression gegen die ganze Bewegung. Zitat: Dafür zu kämpfen ist nicht nur die Aufgabe der Kurdinnen und Kurden, es ist eine historische Verantwortung und eine internationale Angelegenheit. Abdullah Öcalan hat den Menschen ein Paradigma vorgelegt, mit dem er Lösungen für die Probleme aller Völker vorschlägt. Deshalb ist internationalistisch